Deutschlandfunk. Hintergrund: Wind auf See. Wie die Bundesregierung den Offshore-Ausbau beschleunigen will. Eine Sendung von Ann-Kathrin Büsker und Axel Schröder.
Und das ist doppelt bedruckt. 600 Seiten haben wir heute Gesetze vorgelegt. Es dürfte sich damit um das größte energiepolitische Gesamtpaket der letzten zwei Jahrzehnte handeln.
Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hatte im April einen dicken Papierstapel mit in die Bundespressekonferenz gebracht, um sein sogenanntes Osterpaket vorzustellen. Mit verschiedenen Gesetzen soll der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangebracht werden, sodass diese in nur 8 Jahren, also 2030, zu 80% den deutschen Strombedarf decken. Während über die Gesetze zum Windkraftausbau an Land seitdem umfangreich diskutiert wurde, bleibt eine zentrale Säule bislang weitgehend unbeachtet: der Ausbau der Windkraft auf See.
Für Offshore sind die Zahlen so, dass wir 2030 30 Gigawatt erreichen wollen, 2035 40 Gigawatt und 2045 70 Gigawatt. Um das hinzubekommen, greifen wir auch im Offshore-Bereich zu unkonventionellen Mitteln. Wir schreiben auch noch nicht erschlossene Flächen aus, sodass die Firmen selbst sie dann entwickeln können.
Kündigte Habeck im April an. Das wäre ein enormer Zuwachs in der deutschen See, der sich vor allem auf die Nordsee konzentrieren würde. Aktuell sind nach Angaben des Bundesverbandes der Windparkbetreiber Offshore 7,8 Gigawatt in Deutschlands ausschließlicher Wirtschaftszone installiert. Wenn es gelingt, bis 2030 die 30 angepeilten Gigawatt zu erreichen, wäre das fast eine Vervierfachung der Offshore-Windenergie. Ambitioniert, sagt auch Grünen-Politikerin Katrin Uhlig, die die Verhandlungen über das Gesetz auf Fraktionsebene geführt hat.
Ich denke, dass die erreicht werden können. Wir müssen einiges dafür tun und müssen natürlich auch den Prozess gut begleiten, um im gegebenenfalls nachsteuern zu können.
Michael Kruse, Uhligs Pendant auf FDP-Seite, ist in seiner Kommunikation etwas selbstbewusster.
Das ist das beste Offshore-Gesetz, das Deutschland je gesehen hat.
Gerade die hohe Verfügbarkeit der Windenergie auf hoher See kann aus seiner Sicht einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaneutralität im Energiesektor leisten.
Offshore-Wind kann damit dafür sorgen, dass es nicht nur im Bereich des Stroms für Verbraucher eine wichtige Grundlage darstellt, sondern es ist eben auch das Rückgrat der Energiewende für die produzierende Industrie und für die energieintensive Industrie in Deutschland.
Die FDP hatte sich deshalb dafür stark gemacht, einen sogenannten Industriestrompreis einzuführen, der Unternehmen den direkten und garantierten Bezug grüner Energie aus Offshore-Anlagen ermöglicht. Der Industriestrompreis wird bei der Vergabe von voruntersuchten Flächen angewendet, also den Flächen, die vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie geprüft und als für den Ausbau geeignet festgestellt wurden. Künftig werden aber auch nicht voruntersuchte Flächen ausgeschrieben. Ein Beitrag zur Beschleunigung des Verfahrens, sagt Grünen-Politikerin Uhlig.
Wir müssen einfach schneller werden insgesamt bei der Energiewende. Das war in den letzten Jahren viel zu langsam.
Bei diesen Flächen müssen die Unternehmen selbst den Baugrund prüfen. Erst danach beginnen die Behörden mit den regulären Genehmigungsverfahren. Das biete durchaus den Vorteil, dass es schneller gehe, sagt Simon Müller, Leiter des Thinktanks Agora Energiewende.
Der Nachteil ist, die Projektentwickler kaufen so ein bisschen die Katze im Sack. Die müssen also selber schauen, was ist denn da in Bezug auf die Umweltbedingungen, den Naturschutz los. Und entsprechend ist es dann mehr oder weniger einfach, diese Projekte auch umzusetzen.
Ausgeschrieben werden die Flächen ab 2023, zu Gebotsterminen im Juni bzw. August. Wie viel ein Unternehmen zu zahlen bereit ist, entscheidet dabei in hohem Maße darüber, wer am Ende den Zuschlag bekommt. Diskussionen gab es in der Ampelkoalition in den parlamentarischen Beratungen darüber, wie sehr der Staat den Unternehmen bestimmte Risiken abnehmen soll, durch sogenannte Differenzverträge. Hier garantiert der Staat einen bestimmten Preis pro erzeugter Kilowattstunde Windenergie für die Unternehmen. Wegen des Widerstands der FDP wurde dieses Instrument aus dem Gesetz gestrichen. Dabei wäre es aus Sicht von Energieexperte Simon Müller ein gutes Instrument gewesen, die Risiken für die Investitionen zu minimieren.
Da wird eine Ausschreibung gemacht und die Leute, die sich auf die Ausschreibung bewerben, sagen, alles klar, ich möchte gerne dieses Einkommen haben pro Kilowattstunde, die ich erzeuge. Das ist genug, dass ich meine Kosten decke. Wenn der Markterlös niedriger ist, dann bekomme ich die Differenz ausbezahlt, dann kriege ich Geld vom Staat. Andersherum, wenn die Strompreise höher sind, wie jetzt zum Beispiel, muss ich das Geld dem Staat zurückgeben.
Doch genau darin sieht Energiepolitiker Kruse von der FDP das Problem. Er ist der Ansicht,
dass diese Differenzverträge in unterschiedlichen Konstellationen entweder große Gewinne produzieren können beim Staat, aber sie können eben auch dazu führen, dass der Staat zusätzliche Kosten zu tragen hat. Und das steht diametral entgegen dem übergeordneten Ziel, das wir haben, nämlich dass die Erneuerbaren Stück für Stück in den Wettbewerb entlassen werden.
Wettbewerb ist ein maßgebliches Stichwort des neuen Wind-auf-See-Gesetzes. So werden etwa Erschließungskosten für neue Offshore-Gebiete, die vorher die Allgemeinheit getragen hatte, durch das neue Gebotsverfahren künftig von den Energiekonzernen übernommen, erklärt Grünen-Politikerin Katrin Uhlig. Es gibt also keine Deckelung der Gebote, wie von den Konzernen gewünscht.
Es ist so, dass bei der Offshore-Windenergie die Gesellschaft sehr in Vorleistung geht, indem sie voruntersucht, die Flächen, Netzanschlüsse bereitstellt, investiert, damit dann Offshore-Windparks angeschlossen werden können. Und es hat sich gezeigt, dass diese Flächen dann durchaus den Unternehmen auch etwas wert sind, weil wir ja quasi die Infrastruktur als Gesellschaft bereitstellen. Und dafür sollen dann auch die Unternehmen etwas zahlen, die dann hinterher den Wind-Offshore-Park dort bauen und dann natürlich auch Profite haben.
Die so eingenommenen Gelder fließen anteilig in Maßnahmen für Naturschutz, umweltschonende Fischerei und die Senkung der Offshore-Netzumlage. Diejenigen, die die ambitionierten deutschen Offshore-Pläne umsetzen sollen, sind trotz aller Euphorie der Ampelkoalition nur verhalten optimistisch, dass diese Pläne aufgehen werden. Aber immerhin gäbe es nun das versprochene Wind-auf-See-Gesetz, sagt Jörg Kubica, Deutschlandchef des Offshore-Wind-Weltmarktführers Ørsted.
Das ist doch positiv, und zwar in der Zeit, wie es versprochen worden ist. Die Industrie kann nach vorne gucken und die Industrie darf sich auf einen blühenden deutschen Offshore-Markt einstellen. Weil nächstes Jahr sollen 8 Gigawatt ausgeschrieben werden. Das finden wir positiv.
Allerdings seien das neue Gesetz und die Vielzahl der darin enthaltenen, oft komplexen Neuerungen selbst für Profis wie Jörg Kubica harte Kost. Absatz für Absatz wird das Wind-auf-See-Gesetz nun von den juristischen Abteilungen der Offshore-Unternehmen unter die Lupe genommen. Bei den Gebotsverfahren für Windparkflächen auf Nord- und Ostsee geht es für die Unternehmen um langfristige und milliardenschwere Investitionen. Trotz der Komplexität des Wind-auf-See-Gesetzes sei aber schon heute klar, die Regularien für die Auktionsverfahren würden die Offshore-Unternehmen finanziell massiv belasten.
Sicherlich sind die Gebotselemente, nämlich eine Uncapped Concession Payment, also eine sogenannte Konzessionszahlung, die nach oben nicht limitiert ist, ein Problem in jedem Business Case, weil sie nicht wissen, wie vernünftig oder unvernünftig mathematisch, spieltheoretisch die anderen Mitbewerber bieten werden.
Auch in anderen Ländern werden Offshore-Windflächen versteigert, häufig aber mit einem Unterschied. In den Niederlanden zum Beispiel gäbe es eine Höchstgrenze für die Gebote. In Deutschland gibt es dieses Limit nicht.
Es hat ja nichts damit zu tun, wie der wahre Wert der Fläche ist, sondern es hat was damit zu tun, wie der einzelne Bieter, wie sehr er die Fläche braucht oder wie sehr er die Fläche als für sich wertvoll einschätzt. Das heißt, es hat mit Wirtschaftlichkeit nichts zu tun. Da sehe ich eine große Gefahr.
Am Ende, so der Offshore-Windmanager Jörg Kubica, würden die Mehrausgaben, die schon beim Erwerb der Flächen anfallen, die Gesamtkosten für die Windparks und damit auch für den Strom vom Meer künstlich erhöhen. Für diese Mehrkosten müssten am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher oder Industriekunden aufkommen. Dennoch entscheidet nicht allein der Preis darüber, wer den Zuschlag für eine Offshore-Windfläche bekommt. Wer nachweisen kann, dass die Zulieferfirmen für den Offshore-Windpark besonders nachhaltig, zum Beispiel CO2-frei produzieren, hat bessere Chancen. An sich sei das eine gute Idee. Einfacher werde die auf Jahre angelegte Planung der Windparks dadurch nicht, glaubt Katrin Jung, Leiterin des Bereichs Offshore-Windkraft bei Vattenfall.
Da müssen wir jetzt natürlich, wenn wir teilnehmen wollen in der Auktion, auf die Hersteller zugehen und erfahren, was sie denn im Moment für eine Verwendung von Grünstrom oder grünem Wasserstoff haben und was sie vorhaben in 2027, wenn dann der Windpark in Bau geht. Und daraufhin müssen wir uns dann in den qualitativen Kriterien verpflichten, um eine bestimmte Punktanzahl zu bekommen.
Bevor das Wind-auf-See-Gesetz verabschiedet wurde, hatten Katrin Jung von Vattenfall und der Ørsted-Manager Jörg Kubica ihre Bedenken in Berlin vorgebracht. Durchgedrungen sind sie nicht. Vor allem die FDP hätte am Höchstgebotsverfahren festhalten wollen, heißt es. Zumindest Vattenfall, einer der größten Player im Offshore-Windgeschäft, werde sein Engagement auf dem deutschen Markt nun eher zurückfahren als ausbauen, meint Vattenfall-Managerin Jung.
Ich würde im Moment Vorteile in den regulatorischen Bedingungen in anderen Ländern sehen. Zum Beispiel in Niederlande. Wir werden uns auch verstärkt Richtung den nordischen Märkten orientieren, die unsere Heimatmärkte sind, also insbesondere auch Schweden, wo wir uns freier bewegen können und auch freier selbst uns Flächen suchen können. Der deutsche Markt ist für uns damit um einiges schwieriger geworden.
Ganz ausschließen will Katrin Jung aber nicht, dass sich auch Vattenfall um Flächen in der deutschen Nord- und Ostsee bemühen wird. Wenn die Auktionen losgehen, wird Ørsted aus Dänemark auf jeden Fall dabei sein, sagt Deutschlandchef Jörg Kubica. Trotzdem bleibt er skeptisch, ob das Ziel, bis 2030 Offshore-Windparks mit einer Leistung von 30 Gigawatt zu errichten, wirklich erreicht wird. Er fürchtet, nicht alle verfügbaren Flächen könnten tatsächlich verkauft werden.
Ich hoffe nicht, dass der Markt so unattraktiv ist nächstes Jahr, dass wir nicht alle bieten und dass wir dann plötzlich mit 3, 4, 5 Gigawatt nicht vor auktionierten Massen dastehen, weil dann wird es am Ende bei 2030 richtig eng. Dann kriegen wir es bestimmt nicht mehr hin, in die Energietransformation und die Versorgungssicherheit über Offshore-Wind herzustellen.
Doch vom Klagen der Energiekonzerne will sich FDP-Energiepolitiker Michael Kruse nicht beirren lassen.
Nein, ich glaube, der deutsche Markt ist ein sehr attraktiver Markt, weil er sehr gute Investitionsrahmenbedingungen sichert. Zum einen dadurch, dass wir einen sehr konstanten Absatzmarkt haben, dadurch, dass es sehr große Nachfrage nach dem erneuerbaren Strom gibt und insbesondere nach dem Offshore-Windstrom. Insofern habe ich keine Sorge, dass wir den Ausbau nicht hinbekommen würden. Ganz im Gegenteil.
Sicherheit darüber wird es allerdings erst im kommenden Jahr geben, wenn sich zeigt, ob Unternehmen bei den Auktionen um Offshore-Flächen mitbieten oder nicht. Wo und unter welchen Rahmenbedingungen Windparks auf Nord- und Ostsee gebaut werden dürfen, entscheidet das BSH. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erstellt die Raumordnungspläne auf dem Meer und überwacht auch die Bauarbeiten. So müssen beispielsweise bei jeder sogenannten Rammung eines Windradfundaments umfangreiche Schutzmaßnahmen für Schweinswale getroffen werden. Die BSH-Abteilung M5, Ordnung der Meere, leitet Nico Nolte. Bisher hat seine Abteilung Flächen für Windparks mit einer Leistung von 57,5 Gigawatt ausgewiesen. Zur Erinnerung, bislang sind nur 7,8 Gigawatt installiert. Soll das Ziel der Bundesregierung, 70 Gigawatt Offshore-Windstrom bis 2045 erreicht werden, müssten auch Meeresgebiete genutzt werden, die bis zu 300 Kilometer von der Küste entfernt liegen. Dann brauche es Vorkehrungen, um einen sicheren Schiffsverkehr in deutschen Gewässern zu gewährleisten, so Nico Nolte.
Wenn das Kollisionsrisiko für die Schifffahrt deutlich hochgesetzt wird, ordnet das BSH an, dass der Betreiber eines Windparks einen privaten Notschlepper zur Verfügung halten muss, damit eben driftende Fahrzeuge, die manövrierunfähig sind, nicht mit dem Windpark kollidieren.
Das könnte teuer für die Unternehmen werden oder für den Bund. Denn völlig offen ist bislang, wer die Kosten für diese Notfallinfrastruktur übernehmen muss. Klar ist dagegen, ab 2030 wird es langsam eng auf Nord- und Ostsee. Und wenn bis 2045 tatsächlich Offshore-Windparks mit einer Leistung von 70 Gigawatt entstehen sollen, müssen auch Kabeltrassen durch den Nationalpark Wattenmeer verlegt werden, so Nico Nolte vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
Ein anderer Bereich, der mit einem Gutachten zu prüfen ist, ist die Frage, ob in dem Naturschutzgebiet Doggerbank ganz weit entfernt von der Küste zukünftig eine Bebauung mit Offshore-Windenergie naturschutzrechtlich und naturschutzfachlich möglich ist. Aber das muss wirklich sehr intensiv geprüft werden.
Theoretisch macht es das Wind-auf-See-Gesetz möglich, auch Meeresschutzgebiete in die Offshore-Planung einzubeziehen. Als allerletzte Option, wie Katrin Uhlich von den Grünen betont. Dennoch, Umweltverbände sind alarmiert.
Das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel. Ein Schutzgebiet kann kein Offshore-Windpark-Gebiet sein,
sagt Nadja Ziebart, Leiterin des BUND-Meeresschutzbüros in Bremen.
Also aus unserer Sicht des BUND ist das Ausbauziel mit dem Zustand der Meere der Nord- und Ostsee nicht vereinbar,
erklärt Ziebart mit Verweis auf den ohnehin schlechten Zustand der Meere. Der BUND hält einen Ausbau von maximal 15 Gigawatt Offshore-Leistung für naturschutzverträglich. Kabeltrassen durch das Wattenmeer könnten aus Ziebarts Sicht zu einer erheblichen Schädigung des Ökosystems führen, mit Auswirkungen etwa auf dort rastende Zugvögel.
Das Wattenmeer ist ein UNESCO-Weltnaturerbe, es ist Nationalpark und es ist auch ein Gebiet, was sowieso durch den Klimawandel stark, ich sag mal, beansprucht ist.
Tatsächlich könnte die Nutzung von Schutzgebieten für den Offshore-Ausbau auch rechtlich problematisch werden. Die Doggerbank etwa unterliegt als Fauna-Flora-Habitat auch europäischen Naturschutzrichtlinien. Obwohl im neuen Gesetz festgeschrieben ist, dass erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegen, könnte es hier zu rechtlichen Konflikten kommen, die Standorte für Investoren weniger attraktiv machen könnten. Dennoch, die Sorge um die Schutzgebiete ist groß. Dass ein Teil der Einnahmen aus den Flächenauktionen des Bundes dem Naturschutz zugutekommen soll, ist für Umweltschützerin Nadja Ziebart vom BUND überhaupt kein Trost.
Das hilft uns nichts, wenn keine Natur mehr da ist, wo wir auch sinnvolle Naturschutzmaßnahmen wirklich anwenden können.
Grünen-Politikerin Katrin Uhlich ist dennoch überzeugt, dass der Ausbau der Offshore-Windkraft in der Abwägung zwischen Natur- und Klimaschutz die richtige Entscheidung ist.
Es gibt keine Energieversorgung, die nicht in Umwelt und Natur eingreifen würde. Es ist einfach wichtig, dass wir es mit im Blick haben, dass wir die Auswirkungen so weit wie möglich reduzieren.
Hinzu kommt bei dem Ausbau ein Problem, das längst nicht nur die Offshore-Windbranche erfasst. Der Material- und Fachkräftemangel. Verschärft wird dieser Engpass noch dadurch, dass die Offshore-Windbranche mittlerweile global aktiv ist. Noch vor 10 Jahren galt der deutsche Markt als Wachstumstreiber. Dann wurden unter der Ägide des einstigen Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier die Vergütungs- und Fördersysteme verschärft. Die Industrie wanderte ab. Tausende von Arbeitsplätzen gingen verloren. Diese Auswirkung würden die Unternehmen beim Ausbau nun zu spüren bekommen, glaubt Reinhard Lüken vom Verband für Schiffbau und Meerestechnik in Hamburg.
Und dann brauchen sie natürlich noch Errichterschiffe, Kranschiffe, um das Ganze aufzubauen. Sie brauchen Kabelleger und so weiter und so fort. Also es ist ein Riesenbedarf an allen möglichen Gerätschaften.
Neben den Spezialkabeln, die rund um den Globus nachgefragt werden, müssten dann auch noch die Transportschiffe für Rotorblätter, Fundamente und die viele 100 Tonnen schweren Maschinenhäuser der Windkraftanlagen bereitstehen. Insgesamt seien die Ziele in dem neuen Gesetz zum Offshore-Ausbau ein riesiges politisches und wirtschaftliches Großprojekt, fasst Lüken zusammen.
Das, was wir vorhaben, ich glaube, den meisten Leuten ist das gar nicht klar. Wir wollen ja das, was wir in den letzten 20, 30 Jahren geschafft haben, innerhalb von 8 Jahren vervierfachen. Das ist irre, was dort auf dem Programm steht.
Das war der Hintergrund. Wind auf See, wie die Bundesregierung den Offshore-Ausbau beschleunigen will. Eine Sendung von Ann-Kathrin Büsker und Axel Schröder. Redaktion an Katrin Jeske.